Was als Reise zu zweit und als Vergleichstest startete, endete für den Kompagnon von Michel leider im Worst Case und damit im Krankenhaus. Wie es zu dem Worst Case kam, wie Michel erste Hilfe leistete und was sonst drumherum mit den Behörden passierte, erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster. Außerdem haben wir ganz am Ende eine Ankündigung für ein erstes Offline-Live-Event hier in diesem Podcast. Was es damit auf sich hat und ob ihr dabei sein könnt, erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Heieiei, es gibt so viel zu berichten und so viel Themen und der Michel hätte allen Grund, wirklich Stressverhalten des Todes zu haben, denn er hat mir im Vorgespräch noch erzählt, dass gestern sein komplettes IT-System in die Brüche gegangen ist. Für einen Selbstständigen und Dauerschaffler wie ihn ist das natürlich quasi fast existenzbedrohend, aber viel wichtiger, und damit sind wir jetzt auch mal wieder bei mir, ist endlich aufzulösen, was denn passiert ist, denn drastische Erlebnisse werfen ihren Schatten voraus, das passt aber nicht so ganz, sie sind in der Vergangenheit schon passiert, aber ich habe über Social Media grob mitbekommen, Alter, du warst unterwegs, eigentlich auf einer Tour, die ich hätte mit begleiten sollen, es geht wieder um mich, aber viel wichtiger, ihr hattet leider eine sehr unschöne Wendung in Form eines Unfalls und Krankenhausaufenthaltes, der Worst Case ist eingetreten, deswegen weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich weiß halt auch von nichts, du hast Assi, der du nun mal bist, einfach gesagt, ja, nee, ich erzähle dir die ganze Story erst im Podcast. Also es geht allen gut so weit, aber ich erzähle dir alles erst weiter. Dabei wurde sogar zweifach operiert. Ich habe kein Bild vom Motorrad gesehen. Ich weiß wirklich nichts. Und damit erstmal Hallo an alle da draußen, die zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso gespannt, wie ich es bin. Und damit auch Hallo an den trotz allen Stress nahezu faltenfreien Michel in Darmstadt. Hallo.
Ja, hallo Jan. Vielen Dank für die Anmoderation und es tut mir wirklich sehr leid, dass ich dich so lange auf die Folter gespannt habe. Ich muss dich noch ein
paar... Es tut dir einfach nicht leid.
Doch, wirklich. Also es hat mir, ich hätte es ja auch sehr gern geteilt, weil es war auch ein sehr emotionales Erlebnis für mich. Du weißt ja, wie das ist, ne? So Schockmomente, Ausnahmesituationen, schweißen A, Leute zusammen und B, will man natürlich auch drüber reden, um das zu verarbeiten und ich hatte keine Gelegenheit dazu. Dabei habe ich mich nach deinen Lehreinheiten, die wir hier im Podcast auch schon hatten, als Ersthelfer versucht und quasi alles gegeben, was ich mir überhaupt vorstellen konnte. Bevor wir dahin kommen, muss ich aber erst die Geschichte der Reise erzählen, weil das ganze Ding war einfach abgefahren, spektakulär, von vorne bis hinten. Und bevor ich mit der Reise anfange und erstmal erzähle, worum es überhaupt ging, muss ich noch einen ganz kurzen Vermerk loswerden. Es ist natürlich nicht mein IT-System abgestürzt oder kaputt gegangen, sondern es war einfach nur mein Laptop, mein Office. Nicht, dass die Steuer denkt, hier gibt es was zu holen. Ich habe hier keine Server stehen, ich habe hier kein großes IT-System. Ich arbeite eigentlich nur von meinem Laptop aus. Das Größte ist mein 22-Zoll-Monitor, den ich zum Videoschnitt brauche. Aber manchmal sind eben auch die kleinen Dinge, die in denen der Wurm steckt und die halt einfach den Michel an den Rand des Wahnsinns treiben. Und ich hatte aufgrund der Reise und der Zwischenfälle, ich habe nämlich einige Begegnungen mit der Polizei gehabt, das war einfach nicht schön. Also es gab nicht nur diese eine Unfallsituation, sondern auch noch eine andere. Sehr viel Zeit ohne Helm und ohne Sonnencreme in der Sonne verbracht. Deswegen bin ich vielleicht auch leicht gebräunt und sehe jugendlicher aus, als es tatsächlich ist. Die Falten sind halt einfach Melatonin? Melanin? Ich weiß es gar nicht genau. Wurscht. Auf jeden Fall mit brauner Farbe. Mit brauner Farbe von der Haut ausstaffiert. So, ne? Deswegen sieht das besser aus, als es war. Aber wo fange ich an? Am besten ganz vorne. Jan, du hast es gesagt, eigentlich wärst du als Kompagnon geplant gewesen. Aber da Jet Set Jan ja das Leben der Schönen und Reichen und ganz schön Reichen führt, ne? Also nicht nur in der Schweiz auf dem Chalet, sondern jetzt auch Workation, ich nenne es ja Urlaub, Boomer, der ich bin, in Italien. Und mir hat dann halt einfach gesagt, nö, ich komme nicht mit. Da muss ich Prioritäten setzen, da muss ich das La Dolce Vita leben. Habe ich mir einen anderen sehr engen Vertrauten an die Seite geholt, beziehungsweise gefragt, ob er nicht Lust und Zeit hat, uns zu begleiten. Und diejenigen, die letztes Jahr auf der Ausfahrt im Schwarzwald mit dabei gewesen sind, kennen ihn sogar. Grüße gehen raus an der Stelle an Jim, aka Sebastian, der letztes Jahr als Tourguide fungiert hat, der bei der Ausfahrt mit dabei gewesen ist und eben jetzt mich dann dieses Jahr bei unserer kleinen Tour begleiten sollte. Und es war ja der Auslöser für die Tour auch eine Folge, die wir hier im Podcast-Rahmen gemacht haben. Und zwar quasi mit dieser Ende letzten Jahres mit der Bucketlist zum Thema, was kann man 2026 auf dem Motorrad tun? Und wir haben da verschiedene Routen und verschiedene Strecken quasi besprochen. Und ein Ding, das ich ja mit dabei hatte, war, fahr mit dem Motorrad ans Meer. Und das relativ früh im Jahr. Und ne, du denkst natürlich dann irgendwie sofort an Frankreich und Mittelmeer. Und ich habe gedacht, nee, wir fahren in eine andere Richtung, versuchen das auch irgendwie relativ kurzstreckig zu machen, relativ in Anführungsstrichen. Und wir fahren an die belgische Nordseeküste. Auch wunderschön, fährt man nicht so oft hin. Und das Geile an der Geschichte, du fährst halt nicht nur durch Belgien, sondern natürlich auch weite Teile Deutschlands. Und du hast halt einfach wunderschöne Landschaften und vor allem Motorradstrecken mit dabei. Denn du fährst quasi durch das westrheinische Hessen, ne, wo du quasi diese Weinberge hast. Dann fährst du rein in den Hunsrück. Vom Hunsrück fährst du in die Eifel. Von der Eifel fährst du in die Ardennen. Und du hast halt quasi, kannst sagen, zwei Drittel der Strecke perfektes Motorradrevier. Kleine Sträßchen, landschaftlich herausragend gut. Und was natürlich noch gefehlt hat für die Geschichte, waren die passenden Motorräder. Und weil ich ja ein Fan des Downsizing geworden bin, habe ich zwei Bikes ausgesucht, die dieses Jahr völlig neu auf dem Markt sind und mit Sicherheit viele Leute interessieren. Und zwar die neue BMW F450 GS und Kawasaki's KLE 500 in der SE-Variante.
Vielleicht war auch das einfach der Grund, dass ich nicht dabei war.
Ja, aber an dieser Stelle muss ich schon wieder spoilern. Alter, ich bin GS-Fan geworden. Und zwar nicht vom Boxer. Ich muss sagen, beide Motorräder gut, aber die GS, die kleine GS, hat es mir echt angetan. Also da müssen wir auch noch drüber reden. Es gibt viel zu berichten. Ne? Wir haben Polizeikontrollen, wir haben spektakuläre Strecken und Routen und Landschaften, wir haben aufregende Motorräder und wir haben diesen riesen Motorrad-Fauxpas. Dummheit, das ist eigentlich auch eine Geschichte mit erhobenem Zeigefinger, um zu sagen, Leute, macht es genau so nicht, weil dann passieren die ganz dummen Dinge. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Los ging's, in Anführungsstrichen, bei mir ja hier vor der Haustür. Und Moped BMW F450 GS wurde tatsächlich vom BMW angeliefert. Die Kawasaki habe ich bei Kawasaki Deutschland abgeholt, beziehungsweise besser gesagt beim PR-Manager. Patrick, Grüße gehen raus, der hat das Moped extra nämlich mit zu sich nach Hause genommen, damit ich es bei ihm abholen kann, weil vorher ja die Veranstaltung von Metzler gewesen ist und ich hätte am Freitag abholen müssen, das wäre halt alles nicht gegangen. Patrick hat es aber organisiert und wir haben quasi dann mit dem Sachenpacken vor der Haustür das erste Mal den Sitzkontakt gehabt zu beiden Motorrädern. Und jetzt habe ich schon wieder hier super viel angedeutet und gespoilert. Und die Frage jetzt aber erstmal zurück in deine Richtung. Was erwartest du für dich von der BMW F450 GS? Und kannst du mit der Kawasaki KLE 500 überhaupt irgendwas anfangen?
Naja, ich habe sie dann ja auf Bildern gesehen davor. Das ist aber alles, was ich dazu weiß. Also de facto sträuben sich bei mir natürlich die Haare, wenn ich höre, dass du jetzt GS-Fan geworden bist und denke, oh, das faltenfreie Gesicht. Altert es quasi innerlich in Rekordtempo. Und zu der Kawasaki kann ich gar nicht so viel weiteres sagen, eigentlich noch viel, viel weniger als zu der GS, außer dass ich das Bild oder Video, das du davon mal gezeigt hast, sehr interessant fand, weil die Farbgebung relativ krass war. Zumindest auf der Kamera war dieses grüne Dekor zunächst nur einfarbig und erst wenn man näher rangegangen ist, ich weiß nicht, ob das in echt quasi anders wirkt, war das jetzt so ein geriffeltes Muster, was ich irgendwie sehr faszinierend fand, wie sich das dann verändert hat. Aber das ist de facto alles, was ich weiß und deswegen frage ich zurück, was hat es mit den Bikes auf sich und natürlich, was kostet der Spaß?
Ja, du steigst natürlich voll gleich ein, ne? Preis ist natürlich ein wichtiger Punkt, wollen wir aber auch drüber reden. Also wir sind hier im A2-Segment, die Mopeds beide unter 48 PS, beziehungsweise 48 PS die GS, gute 45 PS die KLE. Und die sind ja so als Adventure-Bikes, Reise-Bikes ausgelegt. Das zeigt sich auch in diesem Design, was du angesprochen hast. Ne? Diese grünen Aufkleber bei der Kawasaki haben quasi so Höhenlinien, mit abgebildet, wie man sie quasi von der topografischen Karte kennt. Ne? Das hat so ein bisschen diesen Adventure-Touch. Und man muss dazu sagen, wenn man vor der Kawasaki steht, die wirkt halt auch in Anführungsstrichen wie das größere, in Anführungsstrichen erwachsenere Motorrad. Du hast echt den Eindruck, das Ding, auch so von der Form, Verkleidung, hoher Lenker und so, ist direkt quasi durch Afrika gepeitscht worden und steht jetzt bei dir vor der Tür, vor allem wenn sie so ein bisschen dreckig ist. Also die hat wirklich so fast so ein bisschen den Rallye-Charakter und den Rallye-Style. Dagegen wirkt die BMW F450 GS fast klein, kann man sagen. Was beeindruckend ist, ne? Weil die Front ja quasi von der großen 1300er GS irgendwie so abgeleitet ist und eigentlich wie ein erwachsenes Motorrad wirkt. Und preislich liegen wir in diesen Varianten, wie wir sie hatten, so bei, naja, sagen wir mal, um die 8000 Euro. Also die GS war in der Trophy-Variante. Er ist Motorschutz dabei, Handschutz dabei, Scheibe mit dabei. Sturzbügel waren noch mit montiert, die sind nicht in diesem Trophy-Paket mit drin, soweit ich weiß. Bei der KLE war das die SE-Variante, die hat auch eine größere, höhere Scheibe. Die Version, die wir hatten, hatte einen Akrapovic-Endtopf, der eigentlich auch so einen ganz guten Klang gemacht hat, zumindest wenn man hinterherfährt. Auch einen Handschutz mit dabei, metallverstärkt, der sich bezahlt gemacht hat bei diesem Unfall. Das ist einfach so verrückt. Ja, was habe ich noch vergessen? Die SE hat noch irgendwas an. Das heißt, es sind drei Aspekte. Also Handschutz. Ah ja, genau. Und auch Motorschutz. So, ne? Verstärkter Motorschutz. Es sind quasi so die Adventure-Varianten dieser Reise-Enduros im A2-Segment. Und großer Unterschied bei den Bikes, die KLE, mehr oder minder ein elektronisch schnacktes Motorrad. Du kannst nur das ABS anschalten, ansonsten ist da nicht viel dabei. Display auch ziemlich oldschool. Die BMW stufft alles drin, alles drum und dran, was man sich vorstellen kann. Also von Kurven-ABS, Traktionskontrolle, dynamische Traktionskontrolle, Heizgriffe waren dabei, das komplette Elektronik-Display-Einstellungspaket, klassisch mit diesem Rädchen über das Lenkerende. Also in diesem Trophy-Design, mit diesem blau-weiß-rot, Speichenfelgen, genau, auch so als Zubehör noch dabei, sah das Ding halt einfach schon richtig, richtig gut aus.
Also die Kawasaki hat nicht mal Traktionskontrolle.
Kawasaki hat keine Traktionskontrolle, nein.
Krass, also das überrascht mich dann doch. Vor allem, weil ich mir dann mal denke, das ist ja letztendlich Software und ein paar Halbleiter, bla bla. Jetzt kommt hier wieder der unwissende Jan, aber ich denke mir dann immer so, hey, das quasi von den Best Running Systems, also von den High-Class-Motorrädern, auf jetzt sowas Kleineres zu übertragen, kann ja eigentlich gar nicht so der Kostenfaktor sein. Und ich muss schon sagen, überrascht mich, weil gerade jetzt im A2-Segment, ich nehme an, beide Motorräder haben dann auch 48 PS oder wie schaut das aus? Sagst du mir gleich, aber ist es doch eigentlich so, hey, das richtet sich ja auch oft an FahranfängerInnen. So, da ist es doch ein Entscheidungskriterium, oder nicht? Also so, weil 48 PS, wenn du das erste Mal auf dem Moped sitzt, fühlen sich schon immer erstmal sehr viel an. Ich weiß noch, ich war ja 34 PS Drossel-Opfer und ich weiß, selbst diese 34 PS habe ich gedacht, ich bin hier Schumi auf der Strecke. Und die Leistung ist schon nicht zu unterschätzen. Und wenn ich dann jetzt wirklich das als erstes Motorrad kaufe, wäre das für mich, glaube ich, schon ein Entscheidungskriterium bei einem neuen Motorrad. Hat es diese Helferlein oder halt eben nicht?
Also da kann ich wirklich einen Erfahrungswert mit reinbringen, der nicht mit mir zusammenhängt, sondern mit Domi. Auch Grüße gehen raus an unseren Stammhörer, der hier in der Darmstädter Ecke wohnt. Der hat mir nämlich am Samstag noch mitgeholfen, die Geschichten um die beiden Motorräder fertig zu produzieren, weil Jim ja quasi krankenhausbedingt ausgefallen ist, wir die Tour nicht zu Ende fahren konnten, nicht am Meer angekommen sind und ich ja aber quasi meine Eindrücke zum einen schildern und noch ein paar Videoaufnahmen machen, was halt quasi auch auf der Tour hätte mit passieren müssen. Und Domi habe ich zwar gefragt, obwohl ich wusste, dass er quasi den Führerschein gemacht hat, genauso wie ich, so mit Ende der Teenager-Alters. Und der ist aber seit 15 Jahren kein richtiges Motorrad mehr gefahren. Und damals halt auch nur, was hat er damals gesagt? Ich glaube irgendwie Yamaha Fazer oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also auch so ein Mittelklasse-Ding, relativ groß, relativ schwer, nicht so viel Leistung. Und der hatte wirklich, also ich wollte in Anführungsstrichen hauptsächlich so für nicht so spektakuläre Geschichten, logischerweise, weil ich ja auf Nummer sicher gehen wollte. Und er hatte aber auch wirklich Respekt vor den Bikes und hat gesagt, er ist überrascht, wie gut und einfach sich das fahren lässt, wie gut das zu designen ist und dass es halt überhaupt gar nicht einschüchtern ist. Also weder auf der Kawasaki noch auf der BMW F450 GS. Also hat sich auf beiden direkt pudelwohl gefühlt, hat sich sicher gefühlt und war alles andere, ich sag mal, als überfordert von der Leistung. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind ja in einem Gewichtsbereich von 180 80 Kilo, 178 für die GS, 194 für die KLE. Du sitzt relativ hoch drauf, ne? Du hast natürlich ein gutes Gefühl für die Motorräder. Und dann hast du eben das Gewicht, das Mitfahrer, bei uns dann halt auch mit Gepäck. Die 48 PS jetzt nicht überfordernd sind, so, ne? Also die Leistungsentfaltung ist ja heute einfach sehr, sehr sanft, ne? Die Elektronik, es sind ja elektronische Gasgriffe, funktioniert super, super gut. Und dann katapultiert es in dieser Gewichtsklasse dich natürlich jetzt auch nicht so massiv nach vorne. Also das hat wohl gut gepasst. Und ich muss sagen, einziger Kritikpunkt wäre vielleicht für mich, das wüsste ich jetzt aber nicht, weil wir nicht im Nassen gefahren sind, die China-Bereifung in Kombination mit keine Traktionskontrolle bei der Kawasaki. Aber das weiß ich nicht nur, ne? Das wäre so, was wir gesagt
haben. Aber okay. Abstimmung an alle Motorradfans da draußen. Also wäre es für euch ein kaufentscheidendes Kriterium bei zwei Motorrädern, die sich beide super gut fahren lassen, Leistungskategorie A 2 bis 48 PS, eins davon hat Elektronik, das andere hat keins. Ist das für euch ein Entscheidungskriterium zugunsten oder zulasten des einen Motorrads? Lasst es uns mal wissen. Team Michel sagt, scheiß drauf, solange die Motorräder sich easy fahren lassen, in der Leistungskategorie nicht relevant. Elektronik, Traktionskontrolle, völlig Wurst. Team Jan sagt, ey, pass auf, wenn ich zwei ähnliche Motorräder habe in der Leistungskategorie, egal wie stark sie sind, dann nehme ich auf jeden Fall das mit Elektronik. Lasst es uns mal wissen. Schreibt uns, kommentiert, stimmt ab. Würde mich interessieren, ob ich da alleine bin mit meiner Meinung, dass ich das echt sehr überraschend finde.
Ich finde es auf gewisse Art und Weise auch überraschend, vor allem, weil wir ja quasi im gleichen Preissegment sind. Die Kawasaki ein bisschen günstiger als die BMW und wir uns halt auch überlegt haben, also Jim und ich, wir haben uns natürlich auch drüber unterhalten und wir dann halt überlegt haben, ja Moment mal, ne, wäre es nicht eventuell sinnvoll gewesen, da 500 Euro mehr zu investieren und dieses Elektronikpaket mit reinzupacken, vor allem, wenn halt die direkte Wettbewerberin, ne, quasi gefühlt die komplette BMW Elektronik Armada auffährt und alles einstellen, also sogar mit ne, verschiedenen Riding Modes, ne? Du hast Rain, Road, Enduro. In unserer Variante war auch noch dieser Enduro Pro Mode mit dabei. Schwierige Wortkombination. Und dann kommst du halt mit der KLE und denkst, ja, okay, da ist halt jetzt gar nichts drum und nicht dran. Also, ne, bin ich so ein bisschen gespannt, wie da das Ergebnis ausgeht, weil, sag mal, haben ist besser als brauchen. Und dann tendierst du ja doch dazu, ja, wenn ich das 300 Euro mehr bezahle, ne, und krieg halt dann quasi noch Knöpfchen, an denen ich rumspielen kann und Lichtchen leuchten, wenn ich halt irgendwas mache oder nicht mache, ja, dann nehme ich das natürlich. So ein bisschen Beleuchtung ist ja nicht verkehrt, ne? Mich hat's nicht gestört, ist nicht weiter aufgefallen. Vor allem, wenn du halt Offroad fährst, musst du halt schon irgendwas nicht ausstellen. Ist ja auch so ein Argument, ne? Musst nicht rummachen, hast keine Traktionskontrolle, die eventuell den Vortrieb, der eh bei 48 PS nicht so ausgeprägt ist, nicht irgendwie wegnimmt. Das war so, ich sag mal, zum Setup. Und jetzt muss ich aber quasi, wir wollen ja auch übers Fahren reden, solange wir übers Fahren reden können, bis es dann zum Unfall kam. Und das war überraschend gut. Denn ich bin jetzt ja, wie gesagt, so ein Fan von diesen kleinkalibrigen Motorrädern. Und was dieses Fahren mit diesen Bikes sehr außergewöhnlich und vor allen Dingen schön macht, ist die Entspannung, die damit einhergeht. Du hast natürlich bei diesen 48 PS und bei diesen Mopeds das Problem, dass du dich in Anführungsstrichen auf der Landstraße jetzt nicht mal irgendwo vorbeizoomen kannst. Ne? Aber wenn du diese klassischen kleinen, kurvigen Landstraßen fährst, ne, ist die Leistung halt einfach völlig ausreichend und die Leistung stresst dich aber auch nicht. Ne? Also du surfst da quasi Kurven, fährst einen Berg hoch und runter und klar, manchmal vermisst du ein bisschen was, ne, weil es ein bisschen schneller bergauf gehen könnte zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen macht das ein extrem sprichwörtlich entschleunigtes Fahren. Und ich habe auf der ganzen Tour die Leistung in Anführungsstrichen nicht vermisst. Und jetzt muss ich hier nochmal ein dickes Lob an die BMW aussprechen. Die hat nämlich, und das war total faszinierend, bei beiden Motorrädern, obwohl du in dieser niedrigen Leistungsklasse bist, ne, fährst du tendenziell, also A, weil es gut funktioniert und B, weil es halt entspannt ist, immer in einem zu hohen Gang. Ne? Also es war ganz oft so, dass du halt im Ort irgendwie mit dem fünften, sechsten Gang irgendwie rumgeorgelt bist, einfach nur, weil du halt so entspannt vor dich hinrollst. Ne? Und die Mopeds das auch gut können. Und jetzt hier nochmal zurück zu diesem Lob an die BMW F450 GS. Die hat im sechsten Gang, selbst wenn es irgendwo bergauf ging, ne, wenn du so mittlere Tempis hast, so, sag mal, Drehzahl 4.000 bis 5.000 Touren, 70 km/h und du drehst am Gas, hat das Ding trotzdem noch richtig nach vorne marschiert. Ne? Es hat richtig Druck gehabt. Das war absolut, absolut beeindruckend, wie dieses kleine Motörchen da anschiebt. Da konnte die Kawa nicht ganz mit, obwohl, wie gesagt, das Entspannungsmoment bei beiden Mopeds in Anführungsstrichen gleich ausgeprägt war. Und Ich glaube, an der Stelle kann man also vielleicht so ein bisschen auf die Regionen zu sprechen kommen, in denen wir da unterwegs waren. Ich hatte ja angedeutet, ne, wir sind erster Abschnitt Richtung Hunsrück, beziehungsweise durch den Hunsrück gefahren. Einfach grandios. Und ja, bevor ich jetzt zu den Fahrtrücken in Hunsrück komme, muss ich, glaube ich, noch eine Geschichte erzählen, die wir erlebt hatten. Ja,
Alter.
warte, warte, warte. Hatte auch mit Fahrdynamik zu tun. Wir fahren an der Mosel entlang, ne? Wollen Peaceport, ne, das Goldtröpfchen von Peaceport, das ist quasi so ein Weinörtchen da, fahren wir da quasi die Serpentinen hoch, vor mir ein Bus, so, ne? Und wir schleichen da hinterher und ich habe ja gesagt, du kannst mit dem Moped jetzt dich nicht unbedingt irgendwo vorbeizoomen, ne? Und es tut sich eine Stelle auf, so, ne? Die Straße macht einen leichten Rechtsknick, du konntest links am Motorrad vorbeigucken und siehst auf die nächste Kehre und keine durchgezogene Linie. Ich denke, okay, jetzt prügel ich das Motörchen da vorbei. Sitze auf der Kawasaki, grün, ne? Und was springt vor mir auf die Straße? Ein blaues Männchen, zückt die Kelle und nimmt uns erstmal raus. Und ich denke erst so, fuck.
Nein.
Fuck, war ich zu schnell? Habe ich die durchgezogene Linie übersehen? Und denke, nee, nee, es ist alles okay so, ne? Und
Ja.
dann haben die da an der Stelle eine Standardpolizeikontrolle gemacht. Die haben halt einfach alles, es war halt einfach nichts los. Wann war das? Mittwochvormittag. Oder ja, weiß ich, Mittwochvormittag um 11, ne? Straßenleer, keine Motorradfahrer und wir sind da halt als zwei Dödel da quasi hochgerollert, haben sie uns quasi angehalten und halt quasi eine Standarduntersuchung gemacht, ne? Dann war ja bei der Kawasaki dieser Akrapovic-Endtopf drauf, ne? Und die mich halt gefragt, wie sieht denn das aus? Irgendwas baulich verändert? Ich so, nee, nee, alles original. Haben die sich natürlich total gewundert, ne? Weil es war ja offensichtlich nicht original. Obwohl dieser Kawasaki, der Akrapovic-Endtopf so ein Kawasaki-Branding hat und quasi auch KLE draufsteht, weil das Original-Zubehör sozusagen ist, ne? Ich dann
Ja.
natürlich auch so ein bisschen nervös, okay, was wollen die jetzt so von uns, ne? Und es war halt einfach, waren auch quasi fünf oder sechs Polizisten, also völlig übertrieben für die Stelle und die Situation so, ne? Und war dann aber in Anführungsstrichen echt entspannt, habe gemeint, so Testmotorräder und der Jim meinte dann, ja, wir machen hier so Videofahrten für Asphaltsüchtig. Und da meinte einer Polizist, ja, kenne ich nicht, so, ne? Und da meinte ich, ja, vielleicht Gasgeflüster. Ja, Gasgeflüster kenne ich. So, ne? Und das war halt einfach, ja,
Nein.
doch, das war voll krass so, ne? Und dann war halt so quasi auch gefühlt gleich das Eis gebrochen und dann ist er hergekommen und wir haben uns so zum Motorrad unterhalten. War super lässig. Und dann habe ich noch gemeint, ja, hier muss wohl eine Zubehöranlage sein und wahrscheinlich auch der Krümmer nicht original, aber man sieht ja, es ist quasi Sonne drin und ein Sammler vorne und so, alles gut. Und meinte, ja, wunderbar hier, viel Spaß noch, gute Fahrt und ab Primo und ab ging's so, ne?
Ich hatte jetzt kurz einen Zwischenherzinfarkt bekommen, als du gesagt hast, dass der Jim erzählt hat, ja, wir machen hier Videoaufzeichnungen und so weiter. Im Sinne von, ja, dann zeigen Sie doch mal bitte alle Videos so. Also ich glaube, vor der Polizei würde ich einfach mich da zurückhalten. Also, weil die können sich das natürlich anschauen und feststellen, dass einfach alles immer Strich nach StVO ist. Aber du willst denen ja die Zeit sparen, wo sie potenziell sich Videodokumentation anschauen. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder ganz viele Kommentare. Sie dürfen wahrscheinlich gar nicht anhaltslos einfach deine Kamera konfiszieren mit den Bildrechten und so weiter. Aber scheiß drauf. Ich würde es, glaube ich, einfach nicht provozieren. Egal. Das heißt, ihr hattet eine gute Begegnung. Und lieber Herr Polizist, wenn du also zuhörst, schöne Grüße gehen raus. Schön, dass du hier regelmäßig einschaltest. Und krass, dass sogar unsere Staatsdienenden hier in der Community sind. Vielleicht ja auch bei unserer Ausfahrt mit dabei.
Ja, ich meine, man muss dazu sagen, wir hatten ja auch die Staatsdiener schon zweifach hier bei uns am Stammtisch, ne? Ich grüße, gehen raus an Sebastian Fabig von der Polizei Harz, ne, in Sachsen-Anhalt und natürlich auch Chris von der Polizei Hessen, der hier quasi auch schon war. Und wir hatten Malte, ne, den Polizist, den Supermotocop von der Rennleitung 110. Also quasi in jedem Jahr haben wir mindestens einen Polizisten hier mit dabei. Und ich denke, das macht natürlich da vielleicht auch so ein bisschen die Runde, ne? Also Grüße gehen raus und um quasi deinen Vermerk noch so ein bisschen zu entkräften. Ich hatte ja dieses entspannte Fahren mit diesem Mopeds angesprochen. Es gab natürlich auch auf dem Videomaterial nichts zu sehen, was halt irgendwie gefährlich oder kritisch gewesen wäre.
Klar.
Diese Mopeds bringt das halt einfach mit sich. Aber jetzt kommen wir trotzdem zu diesem sportlichen Fahren, weil wir wissen ja, gerade so auf diesen kleinen Sträßchen kannst du ja, also du bist quasi unter dieser Grenze vielleicht von 70 oder 100 km/h, sagen wir mal von den 100, ne, die du ja ganz oft hast. Aber oftmals geben die Straßen diese Geschwindigkeiten ja gar nicht her. Du kannst aber trotzdem sehr, sehr zügig Motorrad und vor allen Dingen Kurven fahren. Und das war wirklich ein krasser Unterschied zwischen der Kawasaki KLE und der BMW F450. Nicht, weil die eine besser oder schlechter Motoren fährt, sondern weil die eine deutlich sportlicher ausgelegt ist. Und das ist wirklich die F450 GS. Während du auf der KLE quasi sitzt, wie eben auf so einem Adventure-Bike, ne, fühlt sich die F450 fast an wie eine Enduro. Also du hast halt auch wirklich so eine viel mehr Gefühl fürs Vorderrad, ne? Dein Lenker ist ein bisschen niedriger, du kannst aber trotzdem gut im Stehen fahren, ne? Und du hast halt gefühlt ständig so diese, okay, ich fahre jetzt auf Attacke, ne? Also ich kann jetzt und hab auch richtig Bock mit dem Moped schnell Kurven zu fahren, ne? Und viel Schräglage und super dynamisch und das trotz der Tatsache, dass wir quasi Gepäck dabei hatten. Also da muss ich sagen, hat mich wirklich überrascht. Das macht die Kawasaki, kann das wie gesagt auch, aber du fühlst es anders, weil du halt einfach anders auf dem Motorrad drauf sitzt. Du sitzt höher, der Lenker ist deutlich höher, du bist viel entkoppelter vom Vorderrad, und ist wie gesagt eher so diese Adventure-Bike-Sitzposition. Und wir hatten eben, wie gesagt, durch den Hunsrück und durch die Eifel super viel Gelegenheiten, wirklich diese kleinen Nebensträßchen zu fahren, auch mit schlechtem Asphalt. Und da war es tatsächlich, wenn du das Gefühl hattest, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Messer zwischen den Zähnen, dann hast du lieber die BMW F450 GS genommen, weil es halt einfach das Moped deutlich, deutlich mehr hergibt, so, ne? Naja, auf jeden Fall, so die Eindrücke von diesem typischen, ich sag jetzt mal, normalen Landstraßenfahren, das hat sich dann quasi, ja.
Ja, wenn du, also ich bin einfach so angefixt, was ist da noch so passiert? Die Fahreindrücke gibt es doch bestimmt auch wieder auf deinem YouTube-Kanal. Lass uns lieber diesen Cliffhanger machen.
Ja.
Alle Details, so richtig technischer Natur. Schaut euch Asphaltsüchtig an, den YouTube-Kanal, da kommt bestimmt bald das Video. Erzähl doch lieber die anderen Sachen.
Ja, okay. Also die eine der anderen Sachen habe ich ja schon erzählt, ne? Also quasi Polizeikontrolle. Grüße gehen raus an die Polizei Rheinland-Pfalz. War schön, euch getroffen zu haben. War super entspannt. Und wir haben auch die
War schön,
belgische.
auch wieder
War auch
wegzufahren.
schön, wieder wegzufahren. So ist es nicht. Wir hatten aber auch eine Begegnung mit der belgischen Polizei. Und also wie gesagt, das Schöne ist ja, du fährst Hunsrück, Eifel, fährst dann rüber in die Ardennen und es ist halt einfach unfassbar schön. Also es ist landschaftlich. Also man redet einfach viel zu selten drüber. Klar, ich meine, man kennt so die Eifel als dieses Motorradrevier, in Anführungsstrichen, gefühlt so ein bisschen um den Nürburgring. Aber niemand erzählt das oder wenige so aktiv vom Hunsrück. Und vor allen Dingen das Fahren in Belgien in den Ardennen hat mich einfach ultra weggeblasen, weil es landschaftlich fast nochmal ein Level drüber ist. Weil es baulich super schön ist, ne? Weil du halt so diese ganz viele so alte Kalksteinstädtchen hast, ne, mit diesen alten großen Blöcken gebauten Häusern, ne? Du hast große Kirchen, du hast super erhaltene Schlösser, fährst du durch die Gegend, fährst quasi berghoch, bergrunter, runter in den Flusstal, hast sehr viel Wasser da, super, super cool, gute Straßen und du hast natürlich auch so ein bisschen in Frankreich-Flair, ne? Vor allen Dingen da in der Wallonie, in Südbelgien, ne, weil du hast quasi schon die Küche dadurch beeinflusst, es ist französischsprachig und einfach ein super geniales Motorradturnier, Revier, außer du kannst kein gutes Französisch und es passiert dir das, was uns passiert ist, so, ne? Also, wir fahren durch Belgien, haben kurz vorher noch an so einem alten, verwunschenen, verlassenen Schloss angehalten, haben noch ein bisschen Videos und Bilder gemacht und wir sind natürlich wie immer mit Kalimoto gefahren und Kalimoto leitet uns in ein kleines Örtchen mit dem Namen Forêt. Zwischen Namur und Dinant gelegen, sind so zwei größere Städte in der Ecke. Auch super kleines, süßes Örtchen und wir fahren da rein und du siehst schon in der Abfahrt zu diesem Ort, okay, Sackgasse wegen Baustelle. So, Klassiker, was machst du? Naja, okay, wir haben ja Motorräder, vor allen Dingen haben wir Offroad-Adventure-taugliche Motorräder. Wir fahren da jetzt mal rein. Haben wir ja quasi auch gemacht, wenn wir nach Bosnien gefahren sind, so, ne? Und wir kommen quasi in diesen Ort. Ich krieg direkt schon wieder Druck auf der Brust so, ne, weil es halt einfach schon eine intensive Situation war. Fahren ran an diese Baustelle. Und zwar so auch quasi dieses, so ein uraltes, steingebautes Örtchen. So die Gehwege unterschiedlich breit. Die Straße an der Stelle komplett ausgehoben. Also Asphaltdecke weg, der Unterbau komplett weg, runter bis auf die Bewässerungs Kanäle, kannst du sagen, so, ne? Also, du hast offen auch die Abwasserkanäle gesehen. Die haben uns dann auch erzählt, man sieht da regelmäßig die Scheiße durchschwimmen, weil sie halt quasi bei diesen Bauarbeiten die Anlage oder die Kanalisation halt aufgerissen und kaputt gemacht haben. Auf jeden Fall seit Wochen dieses offene Projekt da, ne? Und komm da hin. Und an der Stelle, wo wir waren, standen drei Bagger. Und es gab aber keine offensichtliche Abfahrt in die auf diesen Unterbau. Also du hast gesehen, die Anwohner standen auch Autos da, gerade in der Straße. Die Anwohner sind da durchgefahren, konnten auch da reinfahren. Und ich habe gedacht, okay, kann man fahren, man kommt auf der anderen Seite wieder raus, nehmen wir mit. Wir müssen nur eine Stelle finden, an der wir runterkommen auf diese Schotter, auf den Schotter, der auf den Unterbau sozusagen, ne? Und ich wusste ja, okay, Jim ist jetzt nicht so der versierte Reise-Enduro-Fahrer. Also bin ich halt abgestiegen, habe geguckt, okay, wo kann man das machen? Und habe dann eine Stelle gefunden, rechts über den Gehweg. Dann gab es dann quasi für eines der Grundstücke wie so eine Aufschüttung, dass man runterfahren konnte. Und man muss dazu sagen, der Absatz war relativ hoch. Das waren so 70, 80 Zentimeter, würde ich sagen. So um die 70 Zentimeter. Also war wirklich ein steiles Stück so, ne? Und links war quasi ähnliche Situation. Da war aber der Bürgersteig an der einen Stelle so schmal, quasi weil das Haus, ne, eines von diesen alten Häusern auf dem Gehweg rein ragte, dass du mit dem Motorrad nicht vorbeigekommen wärst, weil der Lenker viel zu breit war. So, ne? So, und auf der anderen Seite war der Bürgersteig breite, es gab aber ein Nadelöhr. Und das war quasi auch bei einem der alten Häuser, war eine dreistufige Treppe runter auf den Gehweg. Und durch diese Treppe war halt dann quasi nur eine Spur, sagen wir mal, so von 40, 45 Zentimetern, die du halt fahren konntest, wo du vorbei musstest. Ne? Auf der linken Seite ging es dann 80 Zentimeter runter, rechts die Treppe, so, ne? So, und ich habe gedacht, okay, ich versuche das so. Ne? Also ich meine, ich wusste, ich schaff's, wollte halt aber gucken, ist das machbar, ne? Und habe noch zum Jim gemeint, warte, ich guck's mir an, so, ne? Und fahr vor und fahr das Moped runter. Und während ich das mache, denke ich, okay, ich muss auf jeden Fall, ich mach das selber, auch mit dem zweiten Motorrad, so, ne? Ist zu gefährlich. So, ne? Und hab auch zum Jim, wir hatten ja quasi beide Kamera, ich habe bei mir die Kamera angemacht, so, damit ich dieses Nadelöl fotografiere, und hab auch zum Jim extra nicht gesagt, mach die Kamera an, so, damit er halt irgendwie eine Motivation hat, quasi selbst aktiv zu werden, so, ne? Und ich fahre da runter und bin so in den Gas, stell mein Motorrad ab, ne? Und im Abstellen höre ich es halt einfach schreien, und zwar ultra laut. Also du hast gemerkt, jetzt ist richtig was verkackt, so, ne? Und ich dreh mich um, so, ne? Und sehe das Motorrad, wie es halt quasi kopfüber in dieser Straße hing. Der Jim quasi halb unter dem Motorrad, auf allen Vieren schreiend, ne? Und ich halt hingerannt. Und er kam halt am Anfang gar nicht hoch, so, ne? Und ich habe dann geguckt, okay, krass, irgendwie ihn auf die Beine bringen. Und dann war er so auf allen Vieren und hat sich so hingesetzt. Und ich habe gedacht, okay, krass, war vielleicht nur großer Schock, so, ne? Und dann setzt er sich so hin. Ich denke, Alter, wo kommt das Blut her? So, ne? Und ich so, guck und denk, okay, das muss aus der Hose kommen, fass die Hose an, der nächste Schwall Blut. So, ne? Ich versuch da an der Hose irgendwie rumzunesseln, der nächste Schwall Blut, ich denk, fuck, ich muss unbedingt das Bein abbinden, so, ne? Also erst, und ich hab dann quasi mit ihm gesprochen, er dann quasi schon halb am Wegtreten, also war wirklich Farbe aus dem Gesicht, sagen wir mal so 70% im Off, so, ne, immer halt auch mit ihm gesprochen, ey, Jim, komm, bleib bei mir, du darfst jetzt nicht einschlafen, so, ne, du musst mir helfen, dann hat er halt blöderweise auch noch einen Helm mit Doppel-D-Verschluss gehabt, ne, den du halt nicht einfach aufzippen kannst, dann habe ich ihm quasi den Helm, also es war ja in Anführungsstrichen klar, obenrum ist jetzt nichts, ne, war ja quasi aufrecht, Helm vom Kopf gerissen, so, ne, er hat quasi schon völlig am Wegtreten, zu meinem Motorrad gerannt, das Gepäck rausgeropft, ne, meine Hose rausgeholt, den Gürtel rausgezogen, um dann wieder zurückzurennen, weil jedes Mal, wenn ich an diese Hose angefasst habe, kam der nächste Schwall Blut, und ich habe halt gedacht, da ist irgendwie eine Arterie oder so verletzt, ne? Dass halt quasi sehr, sehr viel Blut da immer kommt. Ne? Mhm. Woran das lag, erkläre ich gleich. Es war dann zum Glück nicht so, ich dann quasi hin, aber das Bein abgebunden, so, ne? Ihn quasi zurückgelegt, also hochlegen ging.
Warte mal, aber er hatte die Hose noch an, oder was?
Er hatte die Hose noch an. Ich habe das quasi über der Hose, über ein Ding gemacht, ne? Und hab dann aber geguckt und hab nur gedacht, fuck, Alter, was für eine Wunde, so, ne? Er meinte dann irgendwann noch zu mir, Verbandszeug ist im Rucksack. Und ich denk, Alter, hier braucht man kein Verbandszeug, so, ne? Ich wüsste nicht, was ich da drauflegen soll, um dieses Loch zuzukriegen. Und damit du weißt, wovon ich spreche, schicke ich dir jetzt das Bild. Und dann kannst du mit deiner medizinischen Erfahrung das auch ganz kurz beschreiben.
Michel!
Was denn, Jan?
Weißt du, um welches Event ich dich dieses Jahr bisher am meisten beneide?
Nein, welches?
Um deine Premiere mit Continental bei der Präsentation des neuen TKC 80 Generation 2. Du weißt, mein Herz schlägt inzwischen auch für Reise-Enduros, und das sah wirklich spektakulär aus.
Das war auch der absolute Hammer. Von perfekten Straßen bis wilde Schotterpassagen war alles dabei, und ich konnte den neuen TKC 80 Generation 2 auf der 1300er GS, der Multistrada, der 98 Adventure, der Triumph Tiger und der F900 GS testen. Der Reifen hat mit allen Motorrädern super harmoniert und sieht dabei auch noch mega geil aus.
Eben, aber weißt du, was Continental noch Neues am Start hat und auch ultra aussieht?
Was denn?
Den brandneuen Conti Sport Attack 5.
Stimmt, das reduzierte Profil der neuen Continental-Pelle für sportliche Nakeds und Supersportler sieht richtig aggressiv aus. Sportliche Mopeds waren in den letzten Wochen aber noch nicht so Thema. Was kann denn die Pelle?
Von Gummimischung bis Karkasse ist da alles neu. Mehr Aufstandsfläche und Vertrauen in tiefen Schräglagen, präzises Einlenkverhalten und das neue Profil sieht nicht nur scharf aus, sondern sorgt auch für ein noch schnelleres Warm-up. Apropos scharf, der neue Black Chili Compound bietet herausragenden Grip und sorgt für ein optimiertes Abriebbild beim Rennstreckentraining. Einzigartig bei Continental, die Traction Skin Oberfläche ermöglicht eine extrem sichere und kurze Einfahrzeit.
Kurze Einfahrzeit, schnelles Warm-up und optimiertes Abriebbild beim Rennstreckentraining? Dann ist der Reifen ja auch was für Einsteiger bei unserem Rennstrecken-Event im Juni in Most.
So lange würde ich nicht warten, denn aktuell gibt es für den neuen Conti Sport Attack 5 30€ Cashback, wenn man sich bis zum 31.05. beim Händler des Vertrauens einen Satz des neuen Conti gönnt.
Mega! Und wo kann ich mir den Reifen anschauen?
Alle Infos zur Cashback-Aktion für den neuen Conti Sport Attack 5 findest du wie immer über den Link in den Shownotes. Oh ja, also wir sehen, zu sehen ist das rechte Bein von Jim, vor allem das Knie, die Innenseite. Wir sehen einen markanten Riss, der geht von der leicht unterhalb der Kniescheibe runter hinten Richtung Wadenbein. Zu sehen eine ganz krass offene Fleischwunde. Die Haut hat sich wirklich weit abgezogen. Innen drin so diese Fettknollen. Das ist, glaube ich, ein Anzeichen von einer Sehne zu sehen. Ziemlich tiefes Rot. Und du hast natürlich schon recht. Da kann dann potenziell auch relativ schnell die Arterie langführen, die dann eben auch so einen Schwall bringt. Gerade wenn du sagst, das ist pulsierend, ist das natürlich ein gewisses Anzeichen dafür. Eine super ungünstige Stelle, weil du die natürlich im Gelenk nur sehr schwer auch tatsächlich gestopft bekommst mit dem Druckverband. Sieht jetzt aber nicht so aus, als wäre er an der Stelle noch abgebunden. Sieht jetzt aber auch nicht aus, als würde da das Blut noch massiv fließen. Also ich glaube, die Hauptadern sind sozusagen raus. Man sieht da jetzt keinen Schwall mehr kommen. Ist auf jeden Fall kein schönes Bild. Vielleicht werden wir es so leicht verpixelt als Bild hier mit reingeben. Das müssen wir aber auch nochmal mit Jim abklären. Ich glaube, so frei öffentlich können wir das nicht zeigen. Das müsste dann FSK-Schutz sein. Ist auf jeden Fall eine ziemlich offene, heftige Wunde. Brutal.
Absolut brutal, so, ne? Also vor allem, wenn du das halt nicht gewohnt bist, siehst du das erste Mal, machst die Hose auf und siehst dann das, ne? Und Jim hat es natürlich gar nicht gesehen, weil er war ja, wie gesagt, so halb im Delirium. Auf jeden Fall, ich ihm dann das Bein abgebunden, ihn zurückgelegt, quasi Helm ab, so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt einen Krankenwagen rufen, weil wir können ja hier nichts machen, so, ne? Und mir fiel dann ein...
Eine Anmerkung an der Stelle. Bei sowas, auch gute Erste Hilfe ist natürlich das Bein ein bisschen hochnehmen.
Wollte ich machen, vor allen Dingen, weil die Treppe ja direkt daneben lag, aber es war halt mit ihm nicht machbar so, ne? Also, es
verstehe.
War keine Chance so, ne? Vor allen Dingen auch, weil das ja offen war und blutete, ne? Und ich wollte das ja quasi irgendwie so weit wie möglich unterbinden, dass da Flüssigkeitsverlust ist, so, ne? Aber da war halt nichts zu machen. Aber mir ist eingefallen, bevor ich da in die Baustelle eingefahren bin, habe ich jemanden in das Nachbarhaus direkt neben dieser Einfahrt gehen sehen, lauf dahin, klingel, macht ein junges Mädchen auf und sagt zu mir bonsoir, also guten Abend, mittags um 12, war völlig verwirrt, als ich da stand und ich meine so bonjour und meine irgend sowas wie nous devons avoir une ambulance, also wir brauchen quasi, also ich habe versucht irgendwie auf Französisch mich dahin zu stückeln so, ne, und sie dann rausgekommen mit ihrem Bruder und ich würde sagen, sie war so, weiß nicht, ob sie noch Teenagerin war, maximal Anfang 20 und das Gute war, es waren zwei gute Dinge auf einmal. Sie sprach sehr gut Englisch, spricht sehr gut Englisch und meinte zu mir, I'm a nurse. Und ich so,
nice.
What the fuck? Okay, perfekt. Super cool. So, ne? Das war erstmal mein Ding, ne? Und sie hat dann mit ihrem Bruder die Ambulanz, das Krankenhaus verständigt, ne? Notarzt gerufen. Und beschreibt dann halt auch so die Wunde und meint dann irgendwas, Fraktur ouvert. Und ich denke, oh nein, offener Bruch, so, ne? Da hatten wir das, was ich dir jetzt als Bild geschickt habe, da war ja quasi die Hose dann vom Rettungsdienst schon aufgeschnitten. Aber das haben wir am Anfang halt nicht hinbekommen, ne? Also, ja, klar. Sie hat dann zwar eine Schere geholt, aber ist eine Motorradhose, die zerschneidest du nicht einfach so, ne?
Keine Chance, ja.
Und, war da halt nichts zu machen. Wir haben halt immer nur einen Teil der Wunde gesehen. Und sie ist halt auch davon ausgegangen, dass es eine offene Fraktur ist, die er sich dazu gezogen hat, ne? Und dann halt gerufen, dann kam der Rettungswagen. Ich auf jeden Fall sehr froh, dass sie da war, ne, weil sie das halt auch sehr gut verkommuniziert hat und halt auch wusste, was zu machen ist. Ne. Und dann gewartet, ihr Bruder hat dann quasi die Polizei und den Rettungswagen geholt und die ersten, die da waren, war die Polizei, die belgische Polizei.
Herrlich, das ist, was du brauchst, ja.
Zwei Vorzeigepolizisten, also wirklich beide top durchtrainiert, ne? Perfekt sitzende Uniform, wirklich Respektsperson, so, ne? Aber auch super, super cool, super freundlich, haben dann die Papiere verlangt, haben so gefragt, waren auch so ein bisschen mit Englisch, was ist denn da los, ne? Und das Krasseste war, da sitzt dieser Typ mit dieser klaffenden Fleischwunde, ne? Was macht der eine Polizist? Das ist super lässig, bringt erstmal einen Drogentest, so, ne? Hat einen Jim erstmal blasen lassen, Jim kaum ansprechbar, so, ne? Wollte dann einfach wissen, ob irgendwie Drogen im Spiel sind.
Ey, aber da kriege ich einen Hass, da kriege ich wirklich einen Hass. Also ich bin ja wirklich... wir auch im Podcast sind ja auch für ein großes Miteinander mit der Polizei, mit den Behörden, macht keinen Scheiß draußen und so, geht freundlich auf die Leute zu, blablablub, aber das packe ich einfach nicht.
Ja, gut,
wir haben auch Erste-Hilfe-Ausbildung. Nee, aber pass auf,
Warte, ich muss das einordnen, ne? Die sind ja zeitgleich mit der Ambulanz gekommen. Also, Jim war gut versorgt, es waren waren die Polizei da, ne, für den Unfall, ja, und es war die Ambulanz da, die hatten da eh nichts machen können, so, ne? Also, es war...
Ja, aber dann stellst du dich halt einfach mal an die Seite und machst halt einfach mal nichts. Aber ich habe auch das Beispiel, wir hatten großen Verkehrsunfall, Person bewusstlos, kurz vor der Intubation, so, also künstlichen Beatmung, ja. Rettungsdienst lässt alle Hosser wackle, das war noch in der Kurpfalz, da sagt man das so. Und dann kommt halt auch ein betagter, älterer Polizist zu uns, macht die Rettungswagentür auf, wieder drin halt wirklich gerade Feuer am Arbeiten. Das Einzige, was er meint, hält da mal die Papiere. Und ich denke mir so, Bruder, ist dein Ernst jetzt? Hier, das ist halt wirklich gerade nicht relevant. Und so ein Scheiß mit Drogentest, Junge. Was glaubst du, wie viel Blut dem im Krankenhaus noch abgenommen wird? So, das ist einfach nicht das Ding. Und was sendet das für ein Signal? Also es sind natürlich nicht alle so, aber egal, was du mir jetzt an Umständen erklärst, so, Junge, gerade hat jeder andere Sorgen als irgendein fucking Drogentest, Mann.
Ja, also ich meine, ich habe das fahr natürlich. Fort.
Ich reg mich nur drüber auf.
Ja, ne, ist ja auch völlig legitim so, ne? Ich habe mich in der Situation natürlich auch das genau gefragt. Ich so, Alter, haben wir jetzt nicht gerade andere Probleme so, ne? Also, ja. A, sitzt er noch hier, irgendwie muss er mal weg, ne? Und ich habe ja gerade gesagt, ne? No drugs, no alcohol und hier, Papiere habe ich alle, ne? Das sind Testmotorräder und so, ne? Also, weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich waren sie super nett, super freundlich, es gab kein böses Wort, ne, im Sinne von,
dass ja, aber da über- also ich möchte noch was anderes hinterherjagen.
So, ja, ne? Ja,
selbst wenn das jetzt nicht so wäre, ja, wie oft erlebe ich aber auch Situationen, und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, irgendwo ist eine Unfallstelle und es staut sich massiv drumherum, irgendwo gibt's dödelige Gaffer. Und dann frage ich mich so, und da habe ich es halt eben auch schon erlebt, dass die Suche nach den Papieren, nach irgendwelchen Drogentests und so weiter Priorität hat, und ich denke mir so, ey, solange da irgendwie die Ärztinnen und Ärzte Rettungsdienst am Arbeiten sind, liebe Polizei, ihr werdet eure Papiere bekommen, schaut danach, dass da niemand dumm gafft, regelt den Verkehr, das ist euer Job dann erstmal, weil es geht doch darum, auch die öffentliche Ordnung instand zu halten. Jetzt bei euch gab es ganz offensichtlich keinen Stau, wenn da noch andere in die Baustelle reingefahren wären zum Gaffen, hätte ich Fragen gehabt, so. Aber so grundsätzlich bin ich bei dem Thema halt vielleicht auch ein bisschen übersensibel, aber hab da gar kein Verständnis für und gar keinen Nerv für und denk mir so, ey, zieht ab, kümmert euch um die wesentlichen Sachen, aber geht dem Jim jetzt nicht auf den Sack mit irgendeinem Drogentest. Und wenn der im Krankenwagen ist und weggefahren wird, dann steht da immer noch der Michel, der sicherlich nicht sofort aufs Motorrad hüpft und flüchtet, sondern der euch auch alle Fragen beantworten wird. Aber ist egal, das ist nur mein kleiner Rant am Rande. Fahre fort.
Ja, auf jeden Fall die zwei dann ihres Dienstes oder ihres Amtes vielmehr gewaltet, ne? Und dann ging es ja darum, okay, der Typ muss irgendwie weg, ne? Der Krankenwagen konnte ja da auch nicht komplett ranfahren. Also haben wir dann versucht, mehr oder minder zu fünft oder zu sechst mit dieser fahrbaren Trage, ihn da über den Bürgersteig Richtung Ding zu wuchten. Das hat dann auch gut geklappt. Problem, die Rettungscrew, ne, hat natürlich kein Englisch gesprochen. Ich dann so versucht, irgendwie rauszubekommen, wo er hinkommt, ne? Der Rettungsassistent hat mir dann auch gesagt, da und da. Ich das dann aber quasi in dem Stressturm herum A, nicht richtig verstanden und B, dann direkt vergessen. Und was mache ich? Ich frage dann den Polizist, sagen Sie mal, wo kommt der denn jetzt hin? Und dann sucht der Polizist auf dem Handy das Krankenhaus raus, zeigt es mir und ich fotografiere es ab, weil ich gedacht habe, okay, ich muss mich ja dann später weiter um den Gym kümmern. Ja? Ich muss ja dann irgendwann hin. So, ne? Okay, das abfotografiert, Jim wird abtransportiert, ich bin mega entspannt. Emeline, meine Rettungsengel, ne, hat er gemeint, ja, so, also ist mir dann halt auch aufgefallen, so, ne? Meine Hände waren halt nach dem Erstkontakt, also von Beginn an eigentlich blutrot, ne? Also als hätte ich mir in Blut die Hände gewaschen. Hat gemeint, ja, magst du irgendwie die Hände waschen und so? Ich so, ja, komm mit und so und kannst auch was trinken. Und hat mir dann angeboten, die Motorräder und die Sachen bei denen in die Garage zu stellen. Weil ich hatte logischerweise dann in dem Moment zwei Motorräder. Ach, und das muss ich halt noch erzählen. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht, ne? Ich habe ja noch nicht erzählt, warum das passiert ist, wie das passiert ist und was mit dem Motorrad passiert ist. Das fehlt ja tatsächlich.
Ja, ja, genau. Wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen, ja.
So, also, man hat dann gesehen, auf diesem Bürgersteig irgendwie hat wohl das Hinterrad durchgedreht. Und der Jim hat mir im Nachgang halt erzählt, er ist halt an diese Stelle gekommen und an dieser Stelle war genau auf der Höhe von dieser Treppe, kennst du diese großen, ich sag mal, was sind das, Tausender, also 1000 Millimeter, 1 Meter Durchmesser Abwasserrohre, die man quasi auch so senkrecht stellt, ne, wo du halt so als Mann rein kannst. Ne? Da lagen drei so Segmente übereinander, das war ungefähr 1 Meter hoch, also ein bisschen höher als der Absatz runter in Richtung Straße. So, ne? Und das war genau auf der Höhe von dieser Treppe. Und Jim kommt ins Ungleichgewicht, ne, versucht sich mit dem Fuß quasi an diesem Gestell, also an diesen Ringen, die in der Straße, in der Baustelle standen, abzustützen, tritt aber irgendwie vorbei und dabei lässt er halt die Kupplung kommen, gibt rechts Gas und das Motorrad dadurch natürlich völlig außer Kontrolle geraten und halt quasi nach links in die Straße gekippt. So, ne? Also quasi diese 80 Zentimeter runter. So. Und jetzt war es aber so, dass wir hinten auf dem Motorrad eine SW Motec Satteltasche hatten, die quasi auf dem Sozi-Sitz sitzt und quasi links und rechts so runterhängt. Und wir hatten ja diesen Handschutz am Motorrad, ne? Und dieses Motorrad ist dann quasi in die Baustelle reingefallen, hat übers Vorderrad abgefedert, so, ne? Und hat sich quasi auf dieser Tasche und an dem Handschutz quasi an diesen Ringen abgestützt und ist einfach nichts kaputt gegangen. Es ist nichts kaputt gegangen.
Und der Jim lag aber irgendwie drunter.
Nee, oder pass
was
auf.
Hat ihm das da ist, da, so die dolle Stelle ins genau, Knie gehauen?
Das ist der nächste Dings. In dem Moment, wo der halt Gas gegeben hat und runtergerutscht ist, ist irgendwie sein Bein an das schnell drehende Hinterrad gekommen. Und weil das ja so ein Stollenreifen ist, hat ihm das schnell drehende Hinterrad, hat ihm quasi dann das Fleisch aufgerissen und quasi die Haut.
Alter, was ein Glück, weil also wenn man die Wunde so sieht, dann ist es nämlich genau das,
so ein Dreiecksriss, was du beschreibst. So, ne?
Ja, und es sind so ein paar rote Ränderungen drumherum, aber sieht nicht nach einer so einer Stich- oder Fehlverletzung aus. Also mein erster Gedanke war so, okay, ist ja irgendwie draufgefallen. Dann dachte ich mir aber auch so, in dem Moment ist er nach links weggekippt und das ist aber das rechte Bein.
Ja.
Also kann da so gar nichts draufgefallen sein. Erklärt das natürlich mit dem Reifen. Weiß ich gar nicht, ob man ins Glück im Unglück sagen möchte oder Pech irgendwie, weil sonst klingt es ja so, dass er eigentlich hätte irgendwie auch abspringen können. Aber es ist dann einfach auch tatsächlich in allen Belangen dumm gelaufen, so. Also richtig mies. Gut, dass am Motorrad nicht so viel Schaden entstanden ist. Schlecht, dass der Jim da so eine fette Wunde abgeräumt hat. Bevor wir dann nochmal vielleicht in Details gehen, klären wir das aber erstmal auf. Er wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Du hast dann über Umwege das Krankenhaus gefunden. Kleiner Tipp hier, wenn ihr das mal vergesst, eine Empfehlung ist immer, die Leitstelle anzurufen. Also in Deutschland wäre das dann wieder die 112, wenn ihr da den Rettungswagen gerufen habt. In Belgien weiß ich gar nicht, wie die Nummer dann da ist. Die wissen aber ja immer, wo die Rettungswagen hinfahren. Frage ist immer so mit dem Patientendatenschutz, ob sie euch das so sagen dürfen. Ich habe das bisher immer so erlebt, dass sie gesagt haben, naja, sind halt in das Krankenhaus gefahren. Auch noch eine kleine Option, wenn man sich da irgendwie unsicher ist. Aber du hast es ja doch irgendwie gefunden.
Ja, pass auf, aber da muss ich ja noch erzählen, wie das passiert ist. Weil das war, also ich habe es nicht irgendwie gefunden. Das war auch immer so eine Odyssee. Ne? Ich bin dann ja quasi in das Krankenhaus gefahren, in das der Polizist mich in Anführungsstrichen missgeschickt hat, nachdem ich quasi mit Emeline alles sortiert hatte. Bin da hingefahren, gehe da quasi an die Rezeption, war ja ungefähr eine Stunde oder mindestens eine Stunde nach dem Unfall, also er muss lange da gewesen sein, sagt er zu mir, nö, ist nicht hier. Und fragt mich dann, sind Sie im richtigen Krankenhaus? Ich so, ja, der Polizist hat gesagt, er wird hierher gebracht. Nee, hier liegt er nicht so, ne? Wir haben hier in Namur noch ein zweites Krankenhaus. Fahren Sie mal dahin. Wir sind ja St. Elisabeth, so, ne? Oder St. Elisabeth, so, keine Ahnung. Fahren Sie dahin. Okay. Ich ins zweite Krankenhaus gefahren. Immer, logischerweise, es war ja sauwarm. Es waren ja, weiß nicht, 24 Grad. Klamotten an, Moped abgeladen, Klamotten, also quasi die Gepäckrolle immer mit abmontiert, ne? Kameras gedingst, musste alles mit rumschleppen. Zum zweiten Krankenhaus gefahren, dort an die Rezeption, meint die zu mir, nö, der ist nicht hier. Wo war das denn? Und da meinte sie, Meinte ich so, ja, in Forenne. Ja, Forenne! Ja, dann geht er wahrscheinlich nach Charleroi. So, ne, mit der halt quasi auf Französisch gesprochen. Sie gibt mir jetzt 2 Nummern von den Krankenhäusern in Charleroi, damit ich da anrufen kann, so, ne. Da habe ich beim ersten angerufen. Da bin ich bei der Zentrale rausgekommen, die mir dann auch gesagt haben, der ist nicht da. Bei der zweiten war dann nur so ein automatischer Voice Assistant, ne, der halt, mein Französisch war einfach so schlecht, dass er immer gesagt hat, je suis désolé, je ne comprends pas. So, ne, das halt einfach gar nicht verstanden hat, so, ne. Ich dann halt irgendwann völlig frustriert aufgelegt, hab's dann gar nicht weiter versucht, nachdem ich da 3-mal versucht habe, irgendwie zu erklären, was es ist, und es war immer die gleiche Antwort. Und dann fiel mir einen Moment mal, der Jim war ja quasi logischerweise wieder einigermaßen fit, der hat dann ja so eine Hallo-Wach-Spritze bekommen von der Ambulanz, ne, und eine Infusion. Und hatte sein Handy und sein Geldbeutel in der Hand, und ich hatte ihm dann geschrieben, wenn du irgendwie wach bist, ne, schick mir mal deinen Standort. Ich finde dich nicht. Und dann meinte er, ja, kann sein, ich sitze immer noch in der Notaufnahme, und schick mir seinen Standort. Und zwar halt einfach in der Stadt, 35 Kilometer weit weg. Die hatten ihn zwar in dieses Krankenhaus geschickt, was der Polizist mir gesagt hat, das heißt quasi CHU Namur, also es ist wahrscheinlich Central Hôpital Universitaire oder Universal, ne? Aber davon gibt es halt verschiedene Niederlassungen. Und die hat das quasi in die nächste größere Stadt gefahren, nicht nach Namur, sondern nach Dinant. Also bin ich dann dahin gefahren und hat mich dann einfach 2,5 Stunden gedauert. Also ab, bis ich rausgefunden hatte, wo er ist, und dann halt auch, bis ich dann dort gewesen bin. Und
was war denn zu der Phase, bevor Jim sich dann gemeldet hat, dein Wissensstand? Also du wusstest, okay, der ist jetzt gerade wieder ganz stabil, oder?
Ja, ja, genau.
Warst du dann noch so,
also ich hab,
so, fuck, nee, nee. Alter, ich weiß gar nicht, was passiert, und
nee, vielleicht nee, ist
der kurz vorm Abnippeln.
Ich hab ja mitgeholfen beim Einladen in den Rettungswagen, also weil ja wir die Trage durch diese Baustelle tragen mussten, und da war er ja, saß er quasi aufrecht auf der Wiege, auf der Dings, hat seine Papiere noch genommen, so, ne, da war er ja wieder da, so, ne. Der hat sich dann kreislaufmäßig stabilisiert, nachdem er quasi vorher immer so ein bisschen am Wegtreten war, hat er, wie gesagt, eine Infusion bekommen, hat Schmerzmittel bekommen, und da war er eigentlich, sagen wir mal, ein bisschen unter Schock, ne, aber völlig, völlig geistig anwesend, ne, und hat mir dann natürlich dann auch quasi reagiert, hat mir dann die Adresse geschickt, und da bin ich dann dahin gefahren und hatte natürlich sein Zeug und so alles in dieser Garage von der Emeline gelassen und hab dann gefragt, wie es denn aussieht. Ich meine, er wird dann abends operiert. Sie haben ihm dann quasi auch noch den rechten 5. Mittelhandknochen, haben sie ihm noch genagelt, weil er quasi, als er da in diese Baustelle gestürzt ist, hat er sich dann noch einen kleinen Bruch zugezogen. Das wollten sie eigentlich anfangs nicht machen, haben gemeint, das wächst auch so wieder zusammen, brauchen wir eigentlich nichts, aber dann haben sie es halt doch noch mitgemacht, haben sie wahrscheinlich auch gedacht, naja, noch ein bisschen Kohle mehr. So, deutsche Krankenversicherung, Leo Rotte weiß, du laufst die Geschichte, läuft schade zu jemand. Und haben ihn dann quasi abends operiert, und dann bin ich zu ihm ins Krankenhaus, hab ihm quasi Klamotten gebracht von mir und halt, was man halt so braucht, ne? Und dann habe ich mich ja aufs Motorrad gesetzt und bin 400 Kilometer mit der kleinen BMW GS nach Hause geballert, hab quasi meinen Transporter geholt und bin dann am nächsten Morgen wieder zurückgefahren, um dann das Motorrad abzuholen und bei der Emeline so ein kleines Präsent noch mit vorbeizubringen, und bin dann ja auch wieder ins Krankenhaus und hab dann am nächsten Tag den Jim auch schon mitgenommen, und ich schickt er jetzt noch quasi ein weiteres Bild, was so quasi den Heilungsprozess bzw. den OP-Prozess beschreibt.
Warte mal, ich überbrücke dieses Momentum noch mit einem kleinen Hinweis, weil vielleicht oder hoffentlich ergeht es euch nie so wie dem Michel, dass ihr eben so eine Unfallstelle eben auch begegnet. Und ich möchte nur so eine gewisse Entwarnung oder vielleicht auch Gelassenheit geben im Umgang mit Blut, wenn es um die vermeintliche Menge geht. Denn natürlich ist es so, das Bild, wir können es, glaube ich, nicht öffentlich zeigen, ist einfach viel zu wild,
ja, ja,
zeigt ihm eine riesengroße Fleischwunde. Es muss aber gar nicht massiv bluten, denn ihr könnt ja einfach mal ein Glas Wasser ausschütten, dann wisst ihr schon mal, da sind nur 100 Milliliter drin, ein kleines Glas Wasser, und ihr wisst aber, was es für eine Sauerei macht. Oder wenn ihr einfach mal jemanden seht mit Nasenbluten, jeder weiß, am Nasenbluten, zumindest wenn es jetzt nicht über Stunden geht, stirbst du jetzt per se nicht. Und trotzdem sind da Taschentücher voll des Todes, alter Falter, oder du hast mal einen Blutfleck auf dem T-Shirt, da reicht wirklich nicht viel, und du hast das Gefühl, das war jetzt eine riesengroße Menge. Das bedeutet natürlich, bei diesem Abriss, da ist ja natürlich erstmal unter der Haut, sind viele Blutgefäße, viel zu sehen. Der erste Schwung ist groß, auch auf dem Boden, wenn sich's verteilt, sieht aus wie eine Riesenlache. Solange die nicht irgendwie 1 Zentimeter dick ist oder das Blut nicht weiter rausläuft, kann man versuchen, sich erstmal ein bisschen zu beruhigen. Das ist natürlich in so einer Unfallsituation, in der du ihr wart wahrscheinlich wieder mit Cardo vernetzt, erstmal diesen Schrei hörst. Natürlich alles andere als einfach zu sagen, oh, ich beruhige mich jetzt einfach mal eine Nummer. Also echt heftig, was du da auch irgendwie wie erlebt hast.
Also
ich
ganz
warte
kurz,
derweil, ob ich ein Bild bekommen habe. Ich habe kein zweites Bild bekommen, außer es ist auf WhatsApp. So ist es der Fall.
Warte, ganz, bevor du das beschreibst, muss ich noch ganz kurz diese Blutgeschichte beschreiben, ne? Weil ich wollte ja noch auflösen, wo dieser Aufregungsmoment herkam, ne? Also es war ja in Anführungsstrichen nicht die schiere Menge, sondern die Tatsache, dass es ja quasi in dieser wasserdichten Hose war, ne? Und es hat sich quasi in den Falten von der Hose hat sich dann immer das Blut gestaut, was aus dieser Wunde kam. Deswegen kam das dann quasi auch so schwallartig, ne? Jedes Mal, wenn ich die Hose angefasst habe, tropfte da schwallartig mehr Blut raus, weswegen ich dann natürlich gedacht habe, okay, da ist irgendwas offen, ne? So die schiere Menge an sich, im ersten Moment war das gar nicht, sondern ich dachte natürlich, okay, durch die Art und Weise, wie das quasi geblutet hat, oder hat ja gar nicht geblutet, sondern hat sich quasi nur in der Hose immer wieder gestaut, oder beziehungsweise hatte sich mehrfach gestaut und dann beim Anfassen kam halt quasi immer der nächste Schwall so, ne? Weswegen ich dann gedacht habe, okay, das könnte irgendwas Ärgeres sein. Er war eher halb am Wegnippeln, so, ne? Nicht ansprechbar, was weiß ich, wie viel Puls oder Blutdruck in Anführungsstrichen er da noch hat, ne? Und so kam es dann quasi zur, in Anführungsstrichen, Überreaktion. Auf jeden Fall, jetzt hatte ich dir das Bild geschickt nach der OP und jetzt bist du wieder gefragt mit dem Beschreiben.
Das können wir natürlich zeigen. Ich glaube, das kann jeder noch irgendwie ab. Wir sehen hier eine wunderschöne L-Naht, nenne ich es mal. Ein herrliches L, das von kurz unterhalb der Kniescheibe seitlich an der Innenseite der Wade nach unten verläuft. Das sind mal bestimmt 10, 15 Zentimeter, würde ich mal sagen. Andere werden es jetzt sehen und sagen, oh, das sind 30 Zentimeter, wenn ich das vergleiche. Und dann geht es schön rüber in die Kniekehle rein. Ganz schöner Wummer. Also das sind einige Stiche, die hier passiert sind. Unten drunter sieht man auch noch Blutreste, die Haut unten drunter auch schön blau angelaufen. Jetzt für mich natürlich die spannende Frage, sind denn alle Bänder vor allem heil? Das ist ja relativ wichtig. Und ab wann darf er sich wieder wie bewegen? Weil das haben wir noch gar nicht gesagt an der Stelle. Schon mal natürlich beste Genesungswünsche an den lieben Jim.
Absolut. Ich denke, ich muss an der Stelle jetzt auch noch in Anführungsstrichen die Bombe platzen lassen, ne? Dass er das ja, also du hast es vorhin gesagt, maximal unglücklich. Ich muss jetzt im Nachgang aber sagen, es war einfach maximal glücklich, egal welchen Aspekt der Geschichte wir betrachten, wie es gelaufen ist. So, ne? Also es ist ihm in Anführungsstrichen nach dem ersten Schock nichts weiteres passiert. Ne? Ich habe ihn am nächsten Tag abgeholt. Er ist eigentlich, stand auf den eigenen Beinen, als er sich auf die Trage gesetzt hat. Ne? Er ist quasi auf eigenen Beinen ohne Krücken aus dem Krankenhaus gelaufen. Er ist ganz normal zu Hause, hat mir am Tag danach gesagt, er hat schon wieder brutal Bock, Motorrad zu fahren. Ist nicht gelogen. Original. So, ne? Ich habe ihn quasi an dem zweiten Tag dann wieder mit nach Hause genommen. Also bin quasi morgens hingefahren, habe ihn geholt, habe das Moped geholt. Wir sind dann abends wieder zurück, habe ihn zu Hause abgeliefert. Alles super gut. Was ihn viel mehr stört, ist tatsächlich die kleinen Nägelchen, die er in die Hand bekommen hat, ne? Um den fünften Mittelhandknochen da zu stabilisieren und zu fixieren. Und ja, es ist, wie gesagt, alles super, super glimpflich abgelaufen. Riesiges Glück gehabt, dass die Emmeline dabei gewesen ist, die sprachlich mich unterstützt hat, weil sie halt einfach Native Speakerin war, die fachlich mich unterstützt hat, weil sie halt einfach Krankenschwester war. Der Jim hat super viel Glück gehabt. Die haben einfach, ne, du hast das ja beschrieben, ne, das ist quasi, wenn man mit einer Hose oder mit irgendeinem Kleidungsstück an der Ecke hängen bleibt, ne, dann holt man sich so einen Dreiecksriss, so einen klassischen, so, ne, so ist das quasi bei ihm auch gewesen. Die haben einfach diesen Hautlappen, obwohl am Anfang relativ viel gefehlt hat. Der Arzt hat dann halt quasi einfach nur quasi das von unten gedrückt, hat die Haut unter der Wunde wieder vorgeschoben und da war das Stück in Anführungsstrichen wieder komplett. Und dann haben sie es einfach nur zusammengezogen und wieder zusammengenäht. Das sind jetzt, glaube ich, 17 Stiche oder was. Also es ist schon eine mächtige Naht, die er da bekommen hat. Und wird aber innerhalb kürzester Zeit wieder alles so sein wie vorher. Und wie gesagt, das i-Tüpfelchen in Anführungsstrichen, es gab halt nicht mal relevanten materiellen Schaden. So, ne? Also es ist einfach nichts passiert, so, außer schockschwere Not. Und um eine Erfahrung reicher und das Erfahrungsthema, das wollte ich ja quasi jetzt zum Schluss. Ich hatte ja angedeutet, wir haben eine Geschichte aus der Rubrik erhobene Zeigefinger, macht keinen Scheißdreck so, seid nicht dumm. Ne? Wenn es irgendwie geht, ne, und das war halt auch so die nächste Erkenntnis, ich war ja dann dort, hab dann quasi Motorräder aus der Baustelle gefahren, hab das weiter aus der Baustelle gefahren. Es wäre halt einfach ein Umweg von 5 Minuten gewesen, so, ne. Aber es hat halt quasi die komplette Tour torpediert, jemand hat sich massiv wehgetan, hat einen Schockmoment quasi davongetragen. Und auch wenn das in Anführungsstrichen jetzt glücklich gelaufen ist, das muss ja nicht so glücklich laufen. Er hätte auch einfach saudumm stürzen können und sich das Genick brechen. So, ne? Wenn du halt einfach, manchmal reichen 80 Zentimeter aus und wenn du halt quasi überlegst, dass du ja deutlich höher positioniert bist oder er wäre halt irgendwie ungünstig auf diese Betonringe gestürzt oder was auch immer, ne? Es hätte maximal ungünstig laufen können, einfach nur, weil du denkst, ah, ich spare mir jetzt diese 5 Minuten Umweg, so, ne? Macht gar keinen Sinn. Das ist einfach dumm. Das kannst du machen, wenn du denkst, du bist der geilste Typ der Welt oder wenn du der geilste Typ der Welt bist, ne, und halt quasi alles immer im Griff hast, was aber nie jemand hat, dann kannst du sowas vielleicht machen. Aber auch nur dann vielleicht und illegal war es trotzdem noch. Das muss man halt auch dazu sagen, ne? Es ist ja nicht umsonst eine Baustelle. So, ne? Es ist abgesperrt, auch wenn andere Leute und die Anwohner da drin rumfahren, musst du nicht machen, ist ein dummes, unkalkulierbares Risiko. Und wie dumm und unkalkulierbar das ist, das haben wir quasi an der Geschichte gesehen. So, ne?
Das ist aber noch meine Frage. Seid ihr dafür jetzt eigentlich beide auch noch rechtlich am Arsch? Kommt die Polizei da und sagt, sacre bleu, jetzt seid ihr mal dran? Oder kannst du das schon abschätzen? Und wenn, also, dann ihr zwei oder wird nur Jim
also ich hab einen, haftbar ich, gemacht? Also ich habe einen Unfallbericht von der Polizei bekommen. Den habe ich aber tatsächlich nicht gelesen. Noch nicht, weil es französisch ist. Ich hab bis jetzt einfach noch keine Zeit und habe gedacht, okay, wenn irgendwas ist, dann belangen die uns sowieso. Ne? Und ich gehe aber davon aus, also es ist ja nicht selten auch bei deutschen Polizisten so, dass sie sagen, der Schaden, der hier entstanden ist, ist Strafe genug. Wir gehen da jetzt nicht weiter vor. Also ich habe das tatsächlich schon mehrfach erlebt, auch aus eigener Erfahrung, wie so oft. wenn du dir selber richtig wehtust oder halt selber richtig was kaputt machst, ne, was dich halt einfach viele, viele tausend Euro kostet, dann ist die Polizei nicht selten in einer Situation zu sagen, ja, der wird seine Lektion schon lernen. So, ne? Und also selbst wenn, so, ne, was soll das geben? 250 Euro Bußgeld und ne, Führerschein können sie nicht wegnehmen, ist im Ausland. Was soll das für eine Lektion sein? Also es kann natürlich was kommen, aber jo, ich weiß es nicht. Aber das, die polizeiliche Konsequenzen, das ist ja, steht da nochmal auf einem anderen Blatt, ne? Die eigentliche Message muss an dieser Stelle ja natürlich ganz klar sein, wie gerade schon gesagt, ne? Don't do stupid things. Das macht einfach keinen Sinn. So, ne? Das ist einfach dumm.
Und macht regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs. Ich bin ja sehr happy, dass du gearbeitet hast. Bindet man jetzt einfach ungesehen Wunden ab? Weil abbinden ist schon ein wilder Eingriff. Nichtsdestotrotz, du hast was gemacht. Das ist das Allerwichtigste und besser als nichts machen. Glück auch noch mit der Krankenschwester gehabt. Was euch immer hoffentlich Souveränität gibt, ist einfach regelmäßig so einen Kurs zu machen. Das gibt die 2-Tageskurse. Es gibt einfach mal 8 Stunden irgendwo hocken. Viele Unternehmen bezuschussen das auch noch. Ihr könnt euch auch oft, wenn ihr angestellt seid, als Betriebshelfer oder so ausbilden lassen. Das heißt, das Ganze auch noch arbeitstechnisch machen. Aber im Zweifel halt auch einfach mal selbst investieren. Wir hatten jetzt auch Teile bei uns in der Gasgeflüster-Community, die auf einer Ausfahrt unterwegs waren, als Ersthelfer an eine Unfallstelle kamen. All sowas ist schlimm. Es ist aber noch schlimmer, wenn man dann dort steht und überhaupt nicht weiß, was man dann irgendwie machen kann. An der Stelle aber weiter nochmal alles, alles Gute an Jim. Ich bin ja froh, dass es ihm da so glimpflich ging, wie soll man sagen, ausgegangen ist für ihn. Und dass er schon wieder Bock hat auf Motorradfahren. Ich hoffe, die Chance ergibt sich baldmöglichst. Vielleicht ja sogar bei unserer Ausfahrt im Juni. Bevor wir jetzt aber diesen Podcast abschließen, gibt es noch ein anderes sehr wichtiges Thema, das wir einmal ansprechen müssen mit einer kleinen Vorankündigung. Und diese Ehre möchte ich Michel einmal nochmal überlassen, denn der ist da ganz schön tief in der Orga schon drin.
Ja, tatsächlich sind wir an was Großem dran. Und ich will jetzt an dieser Stelle noch gar nicht hundertprozentig verraten, was es sein wird, weil wir sind noch in der Orga. Es ist noch nicht hundertprozentig fix gezogen und noch nicht alles geklärt. Falls da noch irgendwie was in die Binsen geht, wollen wir das jetzt gar nicht vorzeitig ankündigen. Aber ich möchte schon mal darauf hinweisen, dass etwas kommt, was von euch schon sehr, sehr oft erfragt wurde. Und zwar die Möglichkeit auf einen Gasgeflüster-Live-Podcast in größerem Rahmen mit uns auf der Bühne, der Möglichkeit für ein illustres Publikum, nämlich mit euch, an einer spektakulären Stelle mit einem doch super, so sieht es im Moment zumindest aktuell aus, tollen Rundum-Programm. Also, an dieser Stelle möchten wir da schon mal euer Interesse erfragen. Im Oktober wird es höchstwahrscheinlich sein. Der erste Gasgeflüster-Live-Podcast, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt und ihr Bock drauf habt. Das hängt auch natürlich ein bisschen davon ab. Lasst uns gerne wissen, ob ihr euch vorstellen könntet, uns zweimal live auf der Bühne zu sehen. Es wird natürlich spannende Themen zu erzählen geben. Es wird eine ganz, ganz spektakuläre Folge werden. So ist es auf jeden Fall aktuell geplant. Also, wenn ihr da Lust drauf habt, nehmt euch den gesamten Oktober am besten nichts vor. Wir verraten dann, an welchem Wochenende es sein wird. Es wird auf jeden Fall eine Freitag- oder Samstagsabendsveranstaltung. Das steht schon mal fest, ne? Weil ja mit Sicherheit auch ein bisschen Aufwand für den einen oder anderen damit einhergehen wird, aufgrund der Reisenotwendigkeit. Also, wenn ihr da Lust drauf habt, lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns auf den gängigen Kanälen info@gasgeflüster.de, Instagram. Ihr könnt uns auf TikTok schreiben. Ihr könnt uns natürlich auch ganz klassisch oder unklassisch unter den verschiedenen Apps im Spotify-Player, Apple, wo auch immer, einen Kommentar hinterlassen. Lasst uns wissen, ob ihr da Bock drauf habt, dann sammeln wir das ein bisschen ein und dann bringen wir das hoffentlich auf den Weg.
Sobald es dort News gibt, erfahrt ihr das als allererstes über den Gasgeflüster-Newsletter. Wie ihr euch dort anmelden könnt, geht ganz einfach über den Link in den Shownotes. Da seid ihr die Ersten, die den genauen Termin und die Inhalte erfahren werdet. Wir wollen jetzt hier gar nicht so, wir wünschen, wir könnten mehr sagen, wir können einfach gerade noch nicht mehr sagen. Aber sobald wir das können, werden wir das natürlich machen. Michel, danke, dass du mich jetzt über eine Woche, glaube ich, auf die Folter gespannt hast, rund um diese ganze Anekdote. Sorry, wenn ich deine Fahreindrücke vorhin ein wenig abgewürgt habe, aber es ging mir doch einfach um den Menschen. Ich bin ja hier für den menschlichen, für den sozialen Teil zuständig, du für den technischen. In dieser Rollenverteilung waren heute die Prioritäten gesetzt. Weitere Details, wie gesagt, wird es bei dir auf dem Kanal geben. Es gibt noch so viel mehr Sachen, die gerade passiert sind. Ich werde mich jetzt weiter dem Dolce Vita in Italien in meinem Chalet, Loft, Luxus-Apartment mit zwei Zimmern vergnügen und natürlich weiterhin nichts tun, wie man das von mir gewohnt ist. Es war mir ein Fest, diese Aufnahme heute mit dir an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast, teilt ihn mit Freundinnen und Freunden. Damit tut ihr uns was Gutes und bewertet ihn. Vielen Dank fürs Zuhören auch an dieser Stelle. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab, 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 hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Yeah. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.
Das ist genauso wie die Hipster, die halt bei 35 Grad mit der Pudelmütze oder mit dieser komischen, mit diesem Wollbeanie rumlaufen, wo ich denke, Alter, yo, wurscht. So, wir sind
wobei
schon
mittendrin. Wobei ich sagen muss, nee, wir haben ja noch nicht mal das Intro. Ja, doch. Ja, egal. Mal schauen, ob du es zusammengeschnippelt bekommst.